SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dr. Christian Wolf von der Australian National University und er hat das schnellst wachsende schwarze Loch im Universum entdeckt. Dr. Wolf, was ist denn das?
Also schwarze Löcher sind eigentlich nur eine Ansammlung von Masse, so wie die Sonne oder die Erde oder auch mein Körper, ein Stein in unserem Garten. Allerdings ist die Materie so stark konzentriert, dass die Anziehungskraft so stark wird, dass noch nicht mal mehr Licht rauskommt.
Der Weltraum ist doch sowieso schwarz und dunkel und der Himmel nachts auch. Wie können Sie denn in dieser Finsternis denn noch ein schwarzes Loch entdecken?
Ja, meistens können wir das auch gar nicht. Die meisten schwarzen Löcher, die entdeckt werden, werden tatsächlich nur entdeckt, weil wir die Bewegung der anderen Körper drumherum sehen und erkennen, dass da in der Mitte nichts ist. Also muss da etwas sein, was Anziehungskraft ausübt. So hat man das mit dem schwarzen Loch in der Mitte unserer Milchstraße gemacht. Da sitzt ein schwarzes Loch, das hat so ungefähr 4 Millionen Mal so viel Masse wie unsere Sonne. Und das hat man erst vor ein paar Jahren überhaupt wirklich beweisen können, dass es sich um ein schwarzes Loch handelt. Dafür gab es auch einen Nobelpreis für diese Arbeit. Und zwar ging das dadurch, dass man mit sehr hoher Vergrößerung irgendwann in der Lage war, wirklich zu sehen, wie sich einzelne Sterne um dieses schwarze Loch bewegen, so wie der Mond um die Erde zum Beispiel. Einige Sterne sind so nahe, dass sie eine Umlaufbahn haben, die in 15 Jahren einmal die Runde macht. Und diese Sterne bewegen sich sehr schnell auf diesen Bahnen, mehrere tausend Kilometer pro Sekunde. Und das deutet eben auf die Schwerkraft hin, die da ist. Für so eine Bahn müssen wir immer die Schwerkraft und die Fliehkraft von der Bewegungsgeschwindigkeit ausgleichen. Also der Mond zum Beispiel bewegt sich genau mit der richtigen Geschwindigkeit, dass er nicht davonfliegt, aber auch nicht runterfällt auf die Erde, sondern auf einer schönen Bahn bleibt. Und wenn man die Geschwindigkeit der Bahn und die Größe der Bahn kennt, dann kennt man Fliehkraft und Schwerkraft und kann ausrechnen, wie viel Masse ist da. Und bei diesen Sternen, die da ganz eng um das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße sitzen, da hat man eben ausrechnen können, okay, da müssen 4 Millionen Sonnenmassen ziehen an diesen Sternen. Das ist aber so ein kleiner Raum, der da innerhalb dieser Bahnen übrig bleibt. Wir kennen sonst nichts, was so eine große Masse haben könnte und trotzdem einfach dunkel wäre oder überhaupt auch da reinpassen würde. Und damit war klar, von was wir kennen her, ist es unbedingt ein schwarzes Loch. Aber jetzt haben sie natürlich dann noch eine gute Frage gestellt. Wie kann man die denn in den Tiefen des Weltraums sehen, wenn man nicht hier bei uns in der Milchstraße in der Nähe guckt, sondern wenn man Sachen sehen will, die ganz weit entfernt sind? Und da kommt jetzt ins Spiel, dass schwarze Löcher, die einen großen Appetit haben und gegenwärtig viel neue Materie aufessen, dass die durchaus leuchten und zwar ganz schön hell leuchten können. Was da passiert ist, dass wenn ganz viel Materie auf das schwarze Loch zuströmt, und das ist ja ein kleines schwarzes Loch räumlich betrachtet, wie ich schon gesagt habe, da kann man ja ganz enge Bahnen drumherum fliegen, weil es sehr konzentrierte Masse ist, da wird es ziemlich eng in dem Raum um das schwarze Loch für diese ganze Materie, die da reinfließt. Und da gibt es ganz viel Reibung in diesen Gasen und dann fangen die an, sich aufzuheizen und sehr hell zu leuchten. Und wir wissen, dass die Leuchtkraft dieser Materie um das schwarze Loch herum, wir nennen das eine Akkretionsscheibe, weil sich das in so eine flache rotierende Scheibe arrangiert, die Leuchtkraft dieser Akkretionsscheibe entspricht genau dem Wachstumsrate des schwarzen Loches. Also wir können aus der Leuchtkraft ableiten, wie viel Materie ist das schwarze Loch. Und dieses neue schwarze Loch, von dem wir jetzt hier sprechen, das ist das am schnellsten wachsende schwarze Loch, das wir jetzt im Universum kennen. Das ist so ungefähr die Masse unseres Sonnensystems mit der Sonne und den Planeten jeden Tag. dienstags ein Sonnensystem, mittwochs ein Sonnensystem, donnerstags eins und so weiter. Und das heißt aber, dass es auch extrem leuchtkräftig ist. Und in der Tat, es ist das hellste Objekt, das wir überhaupt im Universum jetzt kennen, wegen seiner hohen Wachstumsrate und dieser enormen Energie, die frei wird, kurz bevor die Materie wirklich aufgegessen wird, ins Schwarze Loch hinein, wo wir sie dann natürlich nicht mehr sehen können.
Ist ja ein bisschen beunruhigend, muss ich sagen. Ist denn das weit genug von uns entfernt, um uns nicht auch aufzufressen?
Das ist definitiv weit genug entfernt und sogar in zweierlei Hinsicht. Also erstens steht es fast am Rand des beobachteten Universums. Es gibt wenige Objekte, die weiter entfernt sind als dieses Schwarze Loch, die wir überhaupt kennen. Und es war tatsächlich so, dass das Licht war 12 Milliarden Jahre lang unterwegs, um uns zu erreichen von dem Schwarzen Loch. Also können wir uns vorstellen, dass es in einer gigantischen Distanz ist. Und das Universum dehnt sich ja auch aus. Also in einigen Milliarden Jahren wird man wahrscheinlich dieses Schwarze Loch von der Erde aus gar nicht mehr sehen können, weil es dann irgendwann mal zu weit weg ist. Aber wenn wir jetzt hören, 12 Milliarden Jahre war das Licht unterwegs, das sagt uns nicht nur, dass das Objekt räumlich weit weg ist, sondern zusätzlich ist es auch zeitlich weit weg in der Vergangenheit. Also wir sehen das Objekt, wie es Materie gegessen hat in einem Frühstadium des Universums, so ungefähr 1,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Da war also das Universum vielleicht 10-12% so alt, wie es heute ist. Das ist also Vergangenheit, diese ganze Geschichte. Und das Schwarze Loch ist bestimmt heute nicht mehr viel Materie.
Sagen Sie, wo in Australien kann man denn sowas beobachten?
Ja, wir haben in Australien eine relativ kleine Sternwarte, aber die ist eben für australische Astronomen zugänglich. Unsere Sternwarte ist das Siding Spring Observatorium. Das ist in der Nähe von dem Warrumbungles National Park, ist auch Teil von dem Warrumbungles Dark Sky Park. Das ist also ein Park, wo man praktisch keine Städte bauen darf, keine Strukturen, die irgendwie Licht aussenden, damit der Nachthimmel schön dunkel bleibt, so wie er natürlicherweise ist und die Teleskope eben auch gute Beobachtungen machen können. Wir haben allerdings nicht nur ein australisches Teleskop benutzt, um jetzt wirklich genau herauszufinden, was mit dem Objekt passiert. Wir haben da unsere ersten Beobachtungen gemacht, um zu zeigen, das ist ein sehr weit entferntes schwarzes Loch und zwar eins mit herausragenden Eigenschaften. Jetzt wollen wir aber noch mehr wissen und dafür sind wir ans European Southern Observatory gegangen. Die haben ihre Teleskope in Chile und das European Southern Observatory ist wirklich was Besonderes, weil das hat mehr als ein Dutzend Mitgliedsländer und einige sehr große Mitgliedsländer, Frankreich, Italien, Deutschland, die ja auch mehr Bevölkerung, mehr Steuergelder und mehr Wirtschaftskraft und Expertise haben als, sagen wir mal, Australien. Und das European Southern Observatory kann es sich deswegen leisten, sehr, sehr fortschrittliche Instrumente bereitzustellen, mit denen wir deutlich kompliziertere Sachen noch machen können, als mit den australischen Teleskopen alleine. Aber die australischen Teleskope waren trotzdem ganz wichtig für uns, um erstmal zu zeigen, Moment mal, dieses Objekt, was wir rausgesucht haben bei unserer Suche nach schwarzen Löchern, das ist was ganz, ganz Aufregendes und das müssen wir unbedingt nochmal genauer angucken. Wenn wir das nicht hätten machen können, hätte man uns den zweiten Schritt nicht genehmigt. Und der zweite Schritt hat eben an das Observatorium in Chile geführt. Da haben wir mit den Messungen dort eben bestimmen können, wie groß ist denn die Masse des Schwarzen Loches überhaupt jetzt gerade und kamen auf eine recht große Zahl, 15 bis 20 Milliarden Sonnenmassen. Das ist zwar nicht das allergrößte Schwarze Loch, das wir kennen. Man kennt so ein paar, wo man denkt, die sind eher im Bereich 20 bis 30 Milliarden. Aber es ist das am schnellsten wachsende.
Alles kaum zu begreifen. Ist es denn korrekt, Sie als Astronom zu bezeichnen?
Astronom, Astrophysiker, das ist eigentlich heutzutage fast das Gleiche. Sie dürfen nur nicht Astrologe sagen, denn ich mache Ihnen keine Vorhersagen darüber, wann genau das Schwarze Loch aufhören wird mit seinem großen Appetit. Ich sage nur, so viel länger wird es nicht weitergehen. Sonst würden wir hier in der näheren Umgebung auch noch hungrige schwarze Löcher sehen.
Sie haben Ihre Karriere aber in Deutschland begonnen.
Ja, ich habe in Deutschland und in den USA studiert und habe dann in Heidelberg am Max-Planck-Institut für Astronomie meine Doktorarbeit gemacht und dort auch mit der Forschung an schwarzen Löchern angefangen und bin dann nach 12 Jahren nach Oxford in England gegangen, bevor ich schließlich hier in Australien gelandet bin.
Der australische Sternhimmel sieht ja anders aus als der Sternhimmel, den wir aus Europa gewöhnt sind. Ist das für Ihre Arbeit ein Unterschied?
Für meine Arbeit ist es kein Unterschied, auf welchem Teil der Erdkugel ich mich befinde, weil der Sternhimmel, den ich persönlich abends vom Garten aus sehen kann, der beeinflusst eigentlich nur, wie viel Freude ich am Sterngucken habe mit meinem Fernglas hier zu Hause. Während die Sachen, die wir bei der Arbeit machen, da benutzen wir große Kataloge und öffentlich zugängliche Daten. Die Astronomen weltweit halten eigentlich ihre Daten nicht geheim, weil die keinen kommerziellen Wert haben. Sondern wenn die Europäische Weltraumorganisation ESA mit einem Weltraumteleskop irgendeinen Katalog erstellt, dann wird der aufs Internet gestellt und ist für alle zugänglich. Oder wir stellen die Ergebnisse unserer Forschungen, die wir hier machen, vielleicht mit den australischen Teleskopen dann auf den Südhimmel beschränkt. Wir stellen das weltweit zur Verfügung, damit eigentlich jeder Forscher auf der Welt, der vielleicht noch ein paar neue Ideen hat, sagen kann, Moment mal, in diesen Daten finde ich was ganz Interessantes, worauf wir noch reagieren müssen und ein bisschen weiter forschen müssen. Aber ich fange mal an mit Daten, die wurden aufgenommen von Leuten, die sitzen auf der anderen Seite der Erde. Das ist gang und gäbe und wir haben auch große Kollaborationen. Also bei der Arbeit, die wir hier jetzt gemacht haben, einige unserer Kollegen sitzen in Chile, in Paris, andere in Australien. Wir arbeiten da weltweit zusammen.
Wenn Sie sich diese Millionen von Sternen am Himmel anschauen, da muss es doch ganz bestimmt auch Sterne geben, die so ähnlich sind wie unsere und möglicherweise auch ja, Leben haben. Meinen Sie, das ist so?
Davon bin ich überzeugt. Also es gibt ganz viele Sterne, die sind ähnlich der Sonne. Die Sonne ist auch ein sehr durchschnittlicher Stern, wirklich hat eigentlich gar keine Besonderheiten in irgendeiner Weise. Und wir Astronomen suchen ja auch schon nach Planeten um andere Sterne herum und haben schon einige tausend gefunden. Das ist umso leichter, je größer die Planeten sind. Also Planeten so ähnlich wie Jupiter, der ja der größte Planet in unserem Sonnensystem ist. Da haben wir schon ganz viele gefunden. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn es erdähnliche Planeten sein sollen. Aber da kommen wir jetzt gerade auch langsam hin, dass wir mehr und mehr von denen finden. Und was wir dann zum Beispiel wissen wollen, ist, welche Temperaturen herrschen denn vermutlich auf diesem Planeten? Wie nahe sind die an ihren Heimatsternen? Kocht da alles? Ist da alles gefroren? Oder sind wir da genauso auf der richtigen Temperatur, dass es vielleicht Leben geben könnte? Und ich denke, ganz simples Leben vielleicht in der Form von Einzellern gibt es möglicherweise auch woanders in unserem Sonnensystem. Wir wissen, dass einige der Monde, die den Jupiter und auch den Saturn umkreisen, zwar einen Eispack auf der Oberfläche haben, aber unten drunter einen tiefen Ozean und dass sie Wärme aus dem Inneren ihres Körpers haben, dass eben das Wasser flüssig hält. Und da gibt es die gleichen Moleküle und Kohlenstoff und Sauerstoff und andere Stoffe, die halt im Universum erzeugt wurden, schon bevor überhaupt das Sonnensystem entstanden sind und die halt hier zusammengekommen sind, wie es das auch auf der Erde gibt. Also könnte man vermuten, dass es eigentlich vielleicht sogar zwangsläufig ist, dass biologisches Leben, so ähnlich wie wir es kennen, zumindest mit den Zellfunktionen und den Stoffwechselfunktionen entstanden ist und zusätzlich bestimmt auch in vielen anderen Planetensystemen um andere Sterne. Ob die dann Nasen und Ohren wie wir entwickeln und unsere Körpergröße erreichen oder ob es da Dinosaurier gibt und eben keine Menschen, das ist natürlich viel, viel schwieriger zu sagen.
Aber Leben außerhalb der Erde ist durchaus vorstellbar.
Durchaus vorstellbar. Und ich glaube nach Meinung vieler meiner Kollegen und meiner eigenen Meinung eigentlich zwangsläufig.